Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Im alttestamentlichen Buch Nehemia geht's diesmal weiter mit Kapitel 2, und zwar ab Vers 17. Wenn Sie den Bibeltext mitlesen möchten, haben Sie jetzt die Gelegenheit, Ihre Bibel zu holen und das zweite Kapitel aufzuschlagen. Nur so viel sei schon mal vorweg verraten. Nehemia setzt sein großes Bauprojekt in die Tat um. Nehemia ist ein jüdischer Mann, der offensichtlich das besondere Vertrauen des persischen Königs Artasaster gewonnen hat. Nehemia dient ihm als Mundschenk und ist in dieser Position für ihn wohl auch eine Art Berater und Freund. Das erklärt, warum sich Artasaster auf den Wunsch seines Untertans einlässt. Nehemia möchte nämlich die persische Stadt Susa für einige Zeit verlassen, um in die Heimat seiner Eltern nach Juda zurückzukehren. Er hat erfahren, dass die Stadt Jerusalem seit ihrer Zerstörung durch den babylonischen König Nebukadnezar teilweise immer noch in Schutt und Asche liegt, obwohl seitdem rund 150 Jahre vergangen sind und obwohl seit dem Ende der babylonischen Gefangenschaft einige 10.000 Menschen nach Juda zurückgekehrt sind. Nehemia sieht es als seine Aufgabe an, den Wiederaufbau der Stadtmauer zu veranlassen. Denn nur wenn sie ihre schützende Funktion wieder erfüllen kann, lohnt es sich, die Stadt als solches auch wieder bewohnbar zu machen. In Jerusalem angekommen, inspiziert Nehemia heimlich des Nachts die Stadtmauer, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Denn die Schäden sind immens. Manche Stadttore sind praktisch überhaupt nicht mehr vorhanden. Warum Nehemia in der Nacht auf Erkundungstour geht, das wird im zweiten Kapitel des Nehemia-Buches zunächst nur angedeutet. Nehemia berichtet, Vers 16, »Ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt.« Alles deutet darauf hin, dass sich Nehemia gut vorbereiten will, bevor es zu ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen der Stadt kommt. Vielleicht erwartet er von ihnen jede Menge Gegenwind, denn irgendetwas muss sie doch dazu bewogen haben, den Wiederaufbau der Stadt über viele Jahrzehnte hin immer wieder hinauszuschieben. In den Versen 17 und 18 wird nun geschildert, wie Nehemia sie für seine bisher noch geheim gehaltenen Pläne zu gewinnen versucht. »Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand.« Die großzügigen Hilfszusagen des persischen Königs Artasaster haben sicher eine wichtige Rolle gespielt, als Nehemia die führenden Leute aus Jerusalem und Umgebung von seinem Plan überzeugte. Aber auch die Tatsache, dass einer von ihnen ein Jude, nämlich Nehemia, überhaupt Zugang zum persischen Königshaus gefunden hatte. Das betrachteten sie gewiss als eine Fügung Gottes. Deshalb ihr Entschluss, auf, lasst uns bauen. Nehemia wird uns hier als eine vorbildliche Führungspersönlichkeit vorgestellt. Sein nächtlicher Erkundungsgang durch die teilweise zerstörte Stadt zeigt, dass er sich sachkundig macht und sich nicht Hals über Kopf in ein Abenteuer stürzt. Des Weiteren überzeugt er seine künftigen Mitstreiter nicht durch übertriebene Versprechungen, sondern indem er ihnen nüchterne Fakten präsentiert. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, gelingt es ihm, sie aus der Reserve zu locken. Obwohl über viele Jahrzehnte hinweg nichts Entscheidendes für den Wiederaufbau Jerusalems getan wurde, reagieren die Leute jetzt positiv auf Nehemias Vorschlag und nehmen, wie es im Bibeltext heißt, das gute Werk in die Hand. Eigentlich hätte Nehemia allen Grund, auf sich selbst stolz zu sein. In den folgenden Kapiteln könnte er zumindest schildern, wie er es immer wieder schafft, die Männer zu motivieren und bei Laune zu halten, so dass die Arbeit an der Stadtmauer kontinuierlich vorangeht. Er könnte davon erzählen, wie unter seiner Leitung gelernte Handwerker und Leute mit zwei linken Händen zu einem richtigen Team zusammenwachsen. Aber Nehemia ist ein sehr bescheidener Mann, der sich selbst eher im Hintergrund hält. In Vers 19 tauchen nun drei einflussreiche Personen auf, von denen zwei bereits in Vers 10 erwähnt wurden. Sanballat, der persische Statthalter von Samarien, und Tobia hatten sich schon vor der Ankunft Nehemias in Jerusalem verärgert darüber gezeigt, dass dieser mit Unterstützung des persischen Königs anreiste. Nun wissen sie endlich, was Nehemia genau vorhat, und amüsieren sich über seine Pläne. Es wird berichtet: Als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen: Was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Aus eigener Erfahrung weiß ich, was auch immer eine Frau oder ein Mann Gottes zu tun gedenkt, wenn es sich um eine wichtige Sache handelt, dann tauchen fast immer auch ein paar Leute auf, die das Ganze zu torpedieren versuchen. Das kann auf recht unterschiedliche Weise passieren. Sich über die geplante Sache lustig zu machen, ist jedoch häufig der erste Schritt. Vielleicht habe ich Ihnen schon mal davon erzählt, dass ich als junger Mann gar nicht vorhatte, ein Verkündiger des Evangeliums zu werden, sondern ich verdiente meine Brötchen als Mitarbeiter einer Bank. Erst im Lauf der Zeit wurde mir klar, dass Gott einen anderen Plan für mich hat. Und so kündigte ich eines schönen Tages an, dass ich meinen Job bei der Bank aufgeben würde. Niemals hätte ich damit gerechnet, was dann passierte. Kollegen, Nachbarn und Bekannte haben mich ausgelacht, teilweise auch nur höhnisch gegrinst, hinter meinem Rücken spöttische Bemerkungen gemacht oder im persönlichen Gespräch herumgestichelt. Ich würde lügen, wenn ich heute behaupten würde, ich hätte all das einfach locker weggesteckt. Nein, so war das nicht. Als junger Mensch war ich zutiefst verunsichert und hätte am liebsten gesagt, nun kriegt euch mal wieder ein, war alles nur Spaß, natürlich werde ich meinen Beruf als Banker nicht aufgeben. Aber die Würfel waren bereits gefallen. Ich kündigte meine Stelle und wurde wieder Student. Schlimm war für mich damals, dass sich viele meiner Freunde von mir abgewendet haben. Das entmutigte mich und oft stellte ich mir die Frage, ob ich wirklich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Heute weiß ich, dass diese Form der Entmutigung zum Standardprogramm des Teufels gehört und dass er zuallererst auf diese Weise versucht, jemanden davon abzuhalten, Gottes Willen zu tun. Ich jedenfalls habe so etwas später niemals wieder so heftig erlebt. Also, Christen sollten nicht überrascht sein, wenn sich andere Menschen über sie lustig machen. Manchmal empfindet man das als ungeheuer verletzend, insbesondere wenn man diese Menschen eigentlich gut zu kennen glaubt. Gelegentlich spiegelt sich in ihrer Reaktion aber auch eine gewisse Hilflosigkeit wider. Sie können es einfach nicht nachvollziehen, dass jemand aus ihren eigenen Reihen plötzlich ausschert und nach ganz anderen Prinzipien handelt. Der Apostel Paulus schreibt zu diesem Thema im 1. Korintherbrief Kapitel 2: Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Zurück zu Nehemia und diesem Dreiergespann, bestehend aus Sanballat, Tobia und Geshem, das sich über ihn lustig macht. Wenn es nur dabei bliebe. Doch sie versuchen darüber hinaus, die Leute aus dem Volk davon abzubringen, beim Wiederaufbau der Stadtmauer, dieser Herkulesarbeit, mitzuhelfen. Doch Nehemia stellt sich dem Spott dieser drei entgegen. In Vers 20 berichtet er: Da antwortete ich ihnen: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber mit einer solchen Haltung sollten auch wir auf das Gespött anderer Leute reagieren, wenn wir uns sicher sind, dass unsere Pläne mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Die zweite Hälfte von Vers 20 ist allerdings speziell auf Sanballat, Tobia und Geshem gemünzt. Die Aussage, für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem, bedeutet so viel wie, ihr habt kein Anrecht auf Grund und Boden in dieser Stadt. Und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Wir erreichen nun das dritte Kapitel des Nehemia-Buches. Und tatsächlich wird nun der Wiederaufbau der Mauer mitsamt den Stadttoren in Angriff genommen. Ein für damalige Verhältnisse gigantisches Bauwerk. Denn es sollte ja in absehbarer Zeit zu Ende geführt werden. Die alte Stadtmauer dagegen war ja im Laufe der Jahrhunderte zusammen mit der Stadt stetig gewachsen. Für den Wiederaufbau der Stadt als Lebensraum für die Menschen hat Gott, und das finde ich sehr interessant, grundverschiedene Leute berufen und ihnen unterschiedliche Aufgaben anvertraut. Unter Serubbabel, der nach der babylonischen Gefangenschaft mit einer ersten Gruppe von Juden nach Jerusalem zurückgekehrt war, wurde zunächst ein neuer Tempel errichtet. Jahrzehnte später folgte der Priester Esra mit einer weiteren Gruppe und sorgte dafür, dass dem Gesetz Gottes wieder mehr Beachtung geschenkt wurde. Und nun ist Nehemia, ein sehr praktisch begabter Mann, dafür verantwortlich, die Stadtmauer so herzurichten, dass sie ihre schützende Funktion wieder erfüllen kann. Geistliche und handwerkliche Tätigkeiten gehen also Hand in Hand und werden von unterschiedlichen Personen vorangetrieben. Hinter allem aber steht Gott. Ich betone das so, weil sich daran bis auf den heutigen Tag nichts geändert hat. Nicht jeder Christ muss hauptamtlich im Verkündigungsdienst tätig sein. Gottes Wille erfüllt der eine mit einem Presslufthammer in der Hand und die andere, indem sie sich um kranke Kinder kümmert. Niemand sollte neidisch auf die Fähigkeiten des anderen schielen, denn jeder und jede kann sich auf seine Weise für Gottes Werk einsetzen. Sie brauchen sich doch nur mal umzusehen, wie viele unterschiedliche Gesichter Gott aus einer Nase, zwei Augen, zwei Ohren und einem Mund erschaffen hat. Genauso unterschiedlich setzt er auch die Gaben und Fähigkeiten der Menschen ein, um sein Werk gelingen zu lassen. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Nehemia-Buch. In den folgenden Kapiteln wird viel von den Stadttoren die Rede sein, die ein unverzichtbarer Teil der Stadtmauer sind. Eine Mauer ohne Tore, die die ganze Stadt umschließt, das würde keinen Sinn ergeben, denn die Stadt soll ja kein Gefängnis sein, das niemand mehr verlassen oder betreten darf. Würde man umgekehrt auf die Stadttore verzichten und einfach nur ein paar Öffnungen in die Mauer einbauen, würde sie ihre Schutzfunktion verlieren, so dass man auch gleich auf die Mauer als Ganzes verzichten könnte. Den Stadttoren kommt also eine wichtige Bedeutung zu. Menschen und Tiere müssen sie einerseits ungehindert passieren können, sofern ihre Anwesenheit in der Stadt erwünscht ist. Feinde und wilde Tiere dagegen sollen davon abgehalten werden, die Stadt zu betreten. Und gegen bewaffnete Feinde braucht man Stadttore, die man gut bewachen und verteidigen kann. Zur Zeit des Nehemia scheint es insgesamt 10 Stadttore zu geben. So viele werden jedenfalls im Bibeltext namentlich erwähnt. Bei manchen Toren ahnt man schon, welchem Zweck sie gedient haben könnten oder wo in der Stadtmauer sie sich befunden haben. Viele spielen auch in anderen Büchern der Bibel eine Rolle, insbesondere auch im Neuen Testament. Wenn man sich nun überlegt, dass Nehemia durchaus die Möglichkeit hatte, neue Stadttore errichten zu lassen und alte an eine andere Stelle zu versetzen oder für immer zu verschließen, so ahnt man, dass er mit seiner Arbeit indirekt Einfluss genommen hat auf die Ereignisse späterer Jahrhunderte. Ich möchte deshalb auf die einzelnen Stadttore, die im Nehemia-Buch erwähnt werden, ein bisschen näher eingehen und auf die entsprechenden Ereignisse und Bibelstellen verweisen. Beginnen möchte ich mit dem sogenannten Schaftor, das im nun folgenden Bibeltext als erstes und dann nochmal zum Schluss genannt wird. In Kapitel 3, Vers 1 wird berichtet, und Eljaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf, und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Im Neuen Testament wird das Schaftor im 5. Kapitel des Johannesevangeliums erwähnt. Jesus betritt durch dieses Tor, das gleich neben dem Teich Bethesda liegt, die Stadt. Vermutlich hat Jesus das Stadttor häufig benutzt, wenn er nach Jerusalem kam, bis er für seinen feierlichen Einzug auf einer Eselin das Osttor verwendete. Manche Christen setzen das Osttor mit dem goldenen Tor gleich, das sich heute im östlichen Teil der Stadtmauer befindet und das als einziges direkt auf den Tempelberg führt. Es ist zugemauert, doch eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, wird er durch dieses Tor gehen. Angeblich wollte der osmanische Herrscher Süleyman I., der es im 16. Jahrhundert nach Christus zumauern ließ, verhindern, dass Jesus am Ende der Tage durch dieses Tor kommt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Osmanen es nach dem Ende der Kreuzfahrerzeit verschlossen haben, um Ungläubigen den Zugang zum Tempelberg zu verwehren. Zurück zum Schaftor. Dieses Tor wurde benutzt, um Schafe und andere Opfertiere in die Stadt zu bringen. Möglicherweise wurden dort auch Schafe gehandelt und verkauft. Die Tatsache, dass auch Jesus durch dieses Tor ging, scheint mir kein Zufall zu sein. Er selbst könnte es als einen symbolischen Akt verstanden haben. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, heißt es im 1. Kapitel des Johannesevangeliums. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, schreibt Paulus, denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Somit weist das Schaftor im Grunde genommen auf das Kreuz Jesu hin, an dem er für die Menschen stirbt und ihre Sünden auf sich nimmt. Solange ein Mensch dieses Geschenk der Sündenvergebung nicht in Anspruch nimmt, wird Gott ihn auch niemals als sein Kind Gottes in seinen Dienst stellen. Egal, ob ein Mensch mit guten Werken bei Gott punkten will oder ob er sein Geld für wohltätige Zwecke zur Verfügung stellt. In erster Linie geht es nicht darum, Gott zu beschenken, sondern sich von Gott beschenken zu lassen. Im Johannesevangelium Kapitel 3 heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zurück zum Nehemia-Buch Kapitel 3. Dort erreichen wir nun den zweiten Vers. Dieser Vers nimmt Bezug auf Vers 1, in dem von Eljaschib, dem Hohepriester, und seinen Brüdern, den Priestern, die Rede war. Weiter heißt es nun, neben ihnen bauten die Männer von Jericho, und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Die Stadt Jericho gilt eigentlich seit ihrer Eroberung bei der Landnahme Kanaans als eine verfluchte Stadt, weil sich die Bewohner dem Willen Gottes widersetzt haben. Josua ließ seine Leute damals schwören, verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Während der Regierungszeit von König Ahab hat es tatsächlich jemand versucht und musste einen hohen Preis dafür bezahlen. Jetzt aber begegnen uns Männer aus dieser Stadt und sie beteiligen sich am Wiederaufbau der Jerusalemer Stadtmauer. Ihr Arbeitsplatz ist nicht weit entfernt vom Schaftor, das Jahrhunderte später auch von Jesus benutzt wird. Für mich ist das wie ein Hinweis darauf, dass Menschen Vergebung erlangen und ein neues Leben beginnen können. Mit Vers 3 erreichen wir nun das Fischtor. Es wird berichtet, aber das Fischtor bauten die Söhne Senaa, sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Durch dieses Tor wurde der Fischfang aus dem Mittelmeer und aus dem Jordan in die Stadt gebracht. Zur damaligen Zeit gehörte Fisch zu den Grundnahrungsmitteln der Menschen. Um das Fischtor zu finden, brauchte man immer nur der Nase nachzugehen. Wenn ich mir überlege, welche Bedeutung der Fischfang fürs Christsein hat, dann fällt mir vor allem der Satz Jesu ein, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Nachdem Jesus seine Jünger allerdings mit den Grundzügen seiner Botschaft bekannt gemacht hatte, sagte er zu ihnen, siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Anders ausgedrückt, geht nicht weg, bleibt hier in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Dies geschah an Pfingsten. Und erst dann, so jedenfalls meine Überzeugung, wurden aus den Jüngern echte Menschenfischer. Erst dann waren sie wirklich willens und in der Lage, zu anderen Menschen zu gehen und sie zum Glauben einzuladen. Wer heute andere Menschen zum Glauben einladen möchte, kann dies auf unglaublich verschiedene Weisen tun. Der eine geht als Missionar hinaus in die weite Welt. Der andere lädt Bekannte, Freunde oder Nachbarn in die heimische Gemeinde ein und versucht ihnen ein lebendiges Christsein vorzuleben. Wieder andere beweisen sich in einem durch und durch weltlichen Beruf als treue Zeugen Jesu, während manche nach Feierabend oder neben Haushalt und Familie anderen Menschen ganz praktisch zur Seite stehen. Das Fischtor der Stadt Jerusalem erinnert mich also an das Menschenfischen und dass es auf tausenderlei Art und Weise geschehen kann. Unsere Tour durch die Stadttore Jerusalems wird in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel fortgesetzt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.